Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Unser Partner Havesco feiert 60-jähriges Jubiläum und macht jeden Wein zum Erlebnis. Das vorgestellte Vier-Flaschen-Paket ist versandkostenfrei bestellbar auf havesco.de.
Mach an. Ich weiß nicht mehr, wie es geht.
Jawohl.
Weil wir uns so lange nicht gesehen haben.
Das stimmt.
Das sind die vier Flaschen. Was irritierend ist, weil wir nur zu dritt sind, aber.
Endlich mal wieder.
Es war ja nur. Wie ist das eigentlich mit den vier Flaschen? Also, warum heißen wir vier Flaschen?
Lars ist der Namensgeber, deswegen kann nur er die Frage beantworten.
Ah, okay. Es ist Lars. Ja eigentlich relativ einfach zu erklären. Es hängt mit der Zahl der Flaschen zusammen.
Die wir verkosten,
ja. Das war der einzige Grund. Man muss sagen, am Anfang war nicht vorgesehen, dass wir so oft Gäste haben. Und das ist auch mal ganz schön, wenn wir es mal irgendwie, ich glaube, ist das die zweite Folge in diesem Jahr, wo wir zu dritt sind.
Mhm.
Und das sagen ja auch viele, Michael, verbessere mich da, aber immer viele Leser, Hörer, die sagen, mach doch mal wieder zu dritt, ist doch auch mal ganz schön.
Finde ich auch, ja.
Ja.
Also finden unsere Fans auch.
Yeah.
Weil sie mehr von uns haben.
Dann sind wir also nicht die Flaschen.
Nein.
Aber auch nicht, wenn wir einen Gast haben, sind wir auch nicht die Flaschen.
Okay, also die Flaschen sind tatsächlich die Flaschen.
Ganz richtig.
Ja,
jetzt dachte ich. Der tiefgründige Satz, über den muss ich kurz nachdenken, aber.
Aber da ist was dran.
Ja,
ich könnte jetzt noch den neuesten Witz von meinen Kindern erzählen.
Oha, ja.
Der geht, Gott, ist so schlimm. Der geht irgendwie, was macht ein Gorilla, wenn er an der Haustür steht? Kling-klong.
Kling-klong. Okay, ich kann auch noch einen
Witz. Habt ihr nicht verstanden?
Doch, hab ich schon verstanden. Ja, King Kong und King Kong, ja.
Witzig.
Jetzt.
Aber ich glaube, wir sollten.
Ich hab die nicht verstanden.
Wir sollten einigen keine Witze mehr zu erzählen. Ich glaube, das ist.
Doch, bitte, Axel, tu noch einen.
Ja, pass auf. Macht einer einen Weinpodcast und trinkt keinen Alkohol. Lustig, ne?
Nee, aber das gibt's doch nicht.
Nein, oder? Das gibt's nicht.
Ich finde das gemein. Ich habe es euch im Vorhinein im Vertrauen erzählt, dass ich tatsächlich seit vielen, vielen Wochen keinen Alkohol mehr getrunken habe.
Ja.
Und was ist mit dir passiert in
dieser
Zeit?
Und heute fängst du wieder an, oder?
Nee, ich spuck jetzt wirklich aus und probiere. Aber ich wollte es mal ausprobieren, weil ich hatte mal gegoogelt, was passiert, wenn man keinen Alkohol trinkt. Mhm. Und dann sind so verschiedene Sachen. Nach zwei Wochen, nach drei Wochen, nach vier Wochen, und das ist interessant. Ich wollte mal wissen, ob das wirklich eintritt.
Was passiert denn da?
Also nach vier Wochen zum Beispiel, hab mal so 2 bis 3 Kilo abgenommen. Und es war tatsächlich bei mir exakt so. Ich habe 2 bis 3 Kilo abgenommen und ich habe nur Alkohol weggelassen. Und bin jeden Tag 20 Kilometer gejoggt. Nein, gar nicht.
Wie viel Kilo Alkohol hast du denn getrunken davor?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, Michael weiß das. Alkohol hat offensichtlich, war mir nicht so bewusst, hat viel Kalorien, ne?
Ja, besteht eben auch aus Zucker. Genau. Und
wenn man trockenen Wein trinkt, ist das dann besser?
Weniger Zucker, ja.
Echt?
Ist so, ja.
Dann nimmt man auch weniger zu?
Bitte?
Dann nimmt man auch weniger zu.
Ja, also, nee, stimmt ja nicht. Stimmt
das
ja nicht.
Bitte war schon so ein bisschen wie so ein Schwieriger. Bitte? Nochmal. Bitte?
Ja. Nein, aber natürlich, je süßer der Wein ist, da waren wir 200, 300 Gramm Zucker auf den Liter.
Ja.
So eine Trockenbeerenauslese oder ein Eiswein.
Ja.
Das ist extrem. Das ist wie wenn du.
Wie Sirup letztendlich so ein bisschen, ne?
Würfelzucker dir reinhauen würdest.
Dann bin ich ja,
das hat natürlich deutlich mehr Kalorien als ein Zero-Dosage Champagner.
Krass. Dann bin ich ja Zucker. Extrem gefährdet. Also.
Bist ja jetzt, aber ich würde sagen, ich würde dich jetzt nicht als übergewichtig bezeichnen, aktuell.
Ja.
Nee, würde ich nicht, würde ich sagen.
Ja, aber
was ist dein BMI?
Ja, weiß ich, das kann ich dir nicht genau sagen, aber ich weiß noch, dass es nicht mehr der Optimalbereich war. Also es war so gerade irgendwie so irgendwas.
Echt?
Ja, ohne Scheiß. Also irgendwie.
Das aber das Wichtige ist ja, von dem Index ist ja, dass du dich wohlfühlst. Ich glaube, das ist viel wichtiger. Also ich merke es, wenn ich zum Beispiel denke, dann merke ich es unabhängig, ob ich mich auf die Waage stelle. Ich habe das Gefühl dann, dass die Hose enger ist und das mag ich dann nicht so.
Ja, bei mir ist so auf der Kippe gerade, würde ich sagen. Ist so, könnte auch so ein bisschen, ja. Also wenn ich Sport mache und so, das ist cool, aber ich war jetzt irgendwie krank und habe dann keinen Sport gemacht und dann ist so, weiß nicht. Naja, aber gut, es geht immer noch schlimmer. Neulich bei McDonald's
Ich habe ein Gewicht so. Neulich bei McDonald's.
Ja, aber da muss ich ein bisschen meine Entschuldigung sagen. Ich wohne ja im Autobahndreieck Bordesholm, also auf dem Bauernhof. Und da ist nur dieser Bauernhof. Bis zum nächsten Briefkasten sind 6 Kilometer. Aber es gibt einen Rasthof bei uns, weil wir so nah an der Autobahn wohnen. Also McDonald's ist 2 Kilometer entfernt. So, und da, also,
näher ist der Briefkasten.
Näher ist der Briefkasten, genau. Und da wir eben sehr, sehr schlampig sind mit Einkaufen und so weiter, haben wir häufig mal Hunger und dann ist halt McDonald's so. Und da bin ich hingefahren und da haben sie mir eine Pommes sozusagen on top. Also kauf eine, bezahl zwei. Und ich wollte eine Pommes haben, habe auch eine bestellt und habe die zweite aber abgelehnt, weil ich gesagt habe, das ist nicht für mich. Nicht
schlecht. Obwohl sie umsonst ist.
Obwohl sie umsonst ist.
Stark, ne? Nie gemacht. Hätte ich immer gegessen. Aber ich keinen Hunger, hätte ich mir reingewirkt.
Ja, genau. Genau, also könnt ihr mal sehen, was für ein disziplinierter Typ ich bin. Gut.
Was machen wir?
Ja. Na Lars, aber was ist denn jetzt? Du hast 2 Kilo abgenommen und das war's?
Nee, und es ist wirklich so, ich hatte zwischendurch immer jetzt, wenn ich am Wochenende nach Hause kam, also Freitagabend Arbeit zu Ende und dann Wochenende, boah, platt. Und Samstag schlafen nachmittags, Sonntag schlafen nachmittags. Gar nichts mehr. Morgens aufstehen, früh, gar kein Problem. Also das kann jetzt alles Zufall sein. Und ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht so, ich war dann manchmal so richtig so ein bisschen hektisch und aufgeregt so. Das ist alles, ich bin irgendwie die Ruhe selbst. Das kann, ich weiß nicht, das Einzige, was ich geändert habe, ist, ich habe keinen Alkohol, bin ich gar keinen Alkohol mehr getrunken.
Aber wie viel hast du denn davor getrunken?
Magst du sagen? Ja, das ist natürlich auch so eine Sache, wo man denkt, ich habe schon so 4 bis 7 Flaschen die Woche zum Alkoholcontainer gebracht. Mit Freunden, also nie alleine getrunken, so, aber trotzdem.
Schon okay.
Ja, per se bist du ein Alkoholiker, wenn du jeden Tag ein Glas Wein
trinkst. So ist es, genau.
Ja, das ist so. Also ob wir das jetzt, das hört sich nicht charmant an und das ist auch nicht gut für unseren Podcast, aber und du kannst trotzdem 100 werden und ganz fröhlich und super schlafen und auch nicht 2 Kilo zunehmen, aber wenn du jeden Tag trinkst. Aber wir wollen ja eigentlich versuchen, das.
Habe ich auch nicht gemacht, jeden Tag und so, aber es war so, das war dann so nett. Also nochmal, da hast du, weiß ich, sind 6 Freunde da und da hast du halt schnell mal 3, 4 Flaschen.
Ja, klar.
Weg. So. Ne? Also es ist ja nicht so. Aber ich habe mal gedacht, wie ist es ohne, weil ich immer auch schön finde, zwischendurch mal auf Sachen zu verzichten, an die man sich gewöhnt hat und zu gucken, wie sehr fehlen sie einem eigentlich.
Was hast du denn sonst noch verzichtet?
Ich habe zum Beispiel auf Hamburg verzichtet, wie du dich erinnerst.
Ja. Und, wie war das?
Nee, auf Hamburg, ich bin ja weggezogen von Hamburg.
Ja.
Das wäre schon so Verzicht. Ich verzichte seit 30 Jahren auf Fleisch. So, und ich verzichte immer zwischendurch mal auf irgendwelche Dinge, die einem so lieb, also wenn man denkt, das machst du jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt auch, ja, gut, das ist jetzt nicht so groß, ich bin ja seit 7 Jahren nicht geflogen zum Beispiel auch. Ich darf jetzt doch nicht über mich reden, sondern über diese schönen Weine. Was haben wir denn für ein Paket heute?
Und zwar habe ich mir überlegt, also wir haben das Paket genannt, die Renaissance des Chardonnay.
Oh.
Weil ich tatsächlich auch merke bei uns im Club, dass wir diese Weine, die durchaus auch ein bisschen mit Holz sein können, ein bisschen kraftvoller, aber nicht immer so ganz so viel Säure haben, wie eben andere Rebsorten der Chardonnay transportiert, dass das immer weniger Leute sind, die eigentlich es gar nicht mögen. Also dieses,
ist das so?
Dieses ABC, was man früher so gesagt hat, Anything but Chardonnay, was wir auch immer wieder mal zitiert haben, dass das gar nicht mehr so relevant ist, sondern dass eben viele auch offen sind, Chardonnay zu probieren. Und deswegen habe ich jetzt.
Aber war das nicht, das ABC, war das nicht so, weil Chardonnay so landläufig getrunken
wird? Ja, also es ist ja immer noch die, glaube ich, meistgetrunkene Rebsorte auch in Deutschland, obwohl es Grauburgunder gibt oder so als Beispiel. Ne?
Ja.
Also aber ist unter den, auf der Welt Top 5 ist Chardonnay, habe ich heute nochmal nachgeschaut.
Was ist Top 1?
Ich glaube Cabernet Sauvignon.
Okay.
Ja, nach wie vor.
Aber das heißt ja, dass es den Leuten schon schmeckt und dass
ja, die Leute. Ich glaube, also mein Schluss, ohne dass ich, dass ich weiß, ob mein Schluss da ist, dass die Leute generell viel mehr Weißwein trinken als Rotwein. Und wenn die aber sagen, ich trinke vorweg einen leichten Weißen und dann hätte man früher einen Roten getrunken, das tue ich jetzt nicht mehr, jetzt trinke ich einen kräftigeren Weißen. Also ich bleibe bei Weiß und da eignet sich natürlich der Chardonnay dann schon sehr, sehr gut dafür. Und ich wollte ein bisschen die Welt des Chardonnays
für den kräftigen?
Für den kräftigen Wein, ja. Also weil Chardonnay in der Regel sehr häufig meistens mit einer Relevanz dann im Holz ausgebaut ist, weil nur Chardonnay im Edelstahltank nicht sehr viel hergibt von der Aromatik. Das sind andere Rebsorten viel mehr geeignet.
Ist das nur in Deutschland so oder insgesamt? Nein. Also alle, man erwartet vom Chardonnay immer diesen Holzgeschmack.
In der Regel ist der Chardonnay im Holz ausgebaut, genau. Also auch die großen Burgunder und die teuersten Weißweine damit sind auch Chardonnays und im Holz ausgebaut. Und ich habe heute einen aus Deutschland mitgebracht, einen aus Frankreich, einen aus Italien und einen aus Neuseeland. Also wir haben jetzt wirklich einmal so einen kleinen Überblick. Mhm. Und beim Chardonnay ist es wirklich viel schwerer als bei den anderen Rebsorten zu erkennen, wo er herkommt. Weil das Holz
in, ich glaube,
der erste kommt aus Deutschland, genau, vom Weingut von Winning. Das ist der 22 Chardonnay Trocken. Das Weingut hatten wir schon bei uns zu Gast, aus der Pfalz. Die
hatten wir ja schon oft.
Genau, und der hat, wenn ihr euch erinnert, macht der Winzer, wie heißt er, Stefan Attmann, macht ja auch seine Riesling im Holz. Deswegen ist es also, wäre es also komplett ungewöhnlich, wenn er den Chardonnay jetzt nicht mit Holz machen würde. Und so ist es auch. Ist auch ein bisschen im Holz ausgebaut. 100% Chardonnay aus dem Jahrgang 22 im Schraubverschluss und heißt noch hier zusätzlich, steht gar nichts drauf, doch Royale.
Royale?
Royale, also königlich.
So. Übrigens, wo du sagst, Neuseeland kommt zum Schluss. Ich war ja unterwegs in Schweden, habe ich Neuseeländer getroffen.
Und die haben was erzählt, ne?
Was macht ihr denn beruflich? Und das war ein Winemaker. Und dann sagte meine Frau ganz stolz, oh, mein Lieblings-Sauvignon Blanc kommt aus Neuseeland. Und dachte ich, mal sehen, was jetzt passiert. Und dann sagten sie, was ist denn? Cloudy Bay. Und du saßt halt so in den Gesichtern, So sagt ihr immer, du hörst die Deutschen und Cloudy
Bay. Aber ist es noch bei ihr? Ich dachte, sie hat dringend.
Nein, hat sie dann so gesagt. Weißt du, aber die Neuseeländer haben so reagiert, so, oh, fein. Also es war nicht so, oh, toll, dass sie das kennen, sondern, Fand ich interessante Reaktion. Vielleicht überbewerte ich das auch, keine Ahnung, aber
es war das nicht. Ja, so. Wenn du jetzt in Schweden spazieren gehst und sagst, das ist ein, du triffst Neuseeländer und der sagt, oh, woher kommt er aus Deutschland? Ja, ich liebe deutschen Wein. Und dann sagst du, oh, was mögen Sie denn besonders? Ja, wir lieben Grauburgunder. Dann würden wir sagen.
Dann würden die gleiche Reaktion. Ja, aber dann siehst du aber, dass auch so ist Cloudy Bay für die Neuseeländer nichts Besonderes.
Nein. Ist so, ja. Aber sie müssen Cloudy Bay dankbar sein, weil dieser Wein hat dieses Land international auf die Weinkarten gebracht.
Okay.
Aber diesen Weitblick hat jemand nicht, den du da beim Wandern in Schweden triffst. Der sagt
ja, aber es ist ja ein Winemaker, also es ist ein Winzer.
Ja, und der findet natürlich, der findet so eine LVMH-Winery nicht ganz so prickelnd, die die Preise dominiert.
Ja.
Das heißt, der entscheidet, was er bezahlt, und dann, wenn er Trauben kaufen möchte, dann muss er sich daran richten, was die dann bezahlen. Und wenn die mehr bezahlen als alle anderen und er kann das nicht umsetzen, weil er nicht so viel exportiert, weil die Neuseeländer auch weniger Geld ausgeben für Wein, dann findet er die nicht so toll, die LVMH-Leute. Ja.
So. Und man riecht das Holz ja sofort.
Nein, man sieht es schon, oder? Sieht man das schon? Kann man das sagen oder kann man es nicht sagen?
Ich muss jetzt mal mit dem Ausspucken das noch ein bisschen besser lernen. Das habe ich bisher ja nicht so richtig gemacht.
Ja, sonst mach doch mal einen How-to-Ausspuck. Du bist jetzt groß drauf.
Das ist aber interessant. Ich schmecke das Holz gar nicht so stark.
Ist auch nicht so stark.
Oder? Ist es wirklich im Holz ausgebaut?
Ja, es ist so. Es würde ja ohne Holz, also er hat schon nicht so eine Schärfe irgendwie dabei.
Ja.
Ne? Also so eine Ingwer, so eine Würze auch. Also richtig brennt ein bisschen, ne?
Ja.
Am Gaumen. Stimmt. Obwohl er nur 12,5 Alkohol, also das Alkohol kann es nicht sein, der dieses Brennige, sondern ist hier auf Buntsandstein, Ton, Kalk und Lössli im Boden, also wirklich ganz unterschiedliche Bodenformationen. Aber man muss sagen, da von Wieningen herkommt, da von der Mittelart, ist es ja eher Riesling-Area. Mhm. Ja. Und deswegen hat der Wein überraschend viel Spannung eigentlich.
Viel Spannung, auch viel Frische, ne, oder nicht?
Ja, genau. Der hat schon gewissen Druck auch. Ne? Also, und das Holz ist sehr gut integriert, weil auch eine gute Säure da ist. Ist immer Gefahr bei Holz. Zu viel Säure, sofort Disharmonie.
Ja.
Und ich finde, das ist belebend, die Säure.
Absolut.
Gut. Wieso Disharmonie durch?
Weil, also wenn du den Holzgeschmack, der sehr dominant ist, und dann sehr viel Säure hast, dann.
Holz kann ja auch manchmal so ein bisschen, ich will nicht sagen, muffig ist das falsche Wort, aber.
Okay.
Aber das ist, der ist ja ein, ich hätte jetzt gesagt, der ist niemals im Holz ausgebaut. Ich wäre, glaube ich, nicht mal auf die Idee gekommen, dass es ein Chardonnay ist. Finde ich. Das ist, also für alle, die Chardonnay nicht mögen, kannst du das gut trinken.
Ja, aber du merkst trotzdem, dass diese Chardonnay-Frucht, die eine sehr zarte Frucht ist im Vergleich zum Grauburgunder, zum Weißburgunder, gleiche Familie, dass die ein bisschen, die ist härter, die ist wie so in so einem Rahmen drin, die ist nicht offen und frei, sondern die ist wirklich so eingezwängt, und das ist dieses Holz, das sich draufsetzt und das viele eigentlich ganz gut mögen, weil die Säure dadurch abgepuffert wird.
Okay.
Durch das Holz.
Aber vielleicht können wir es ja nochmal erklären. Chardonnay im Vergleich zu Grauburgunder.
Ja.
Was ist
das? Ja, Grauburgunder hat ja oft diese rötlichen Früchte, Weißburgunder, diesen Pfirsich. Mhm. Und Chardonnay hat eben deutlich weniger Opulenz in der Aromatik. Mhm. Also ist einfach neutraler.
Gibt es so eine Signature-Frucht für Chardonnay?
Nee, eigentlich nicht.
Gar nicht, ne?
Eigentlich nicht. Also es Also wirklich aussagekräftige Chardonnays ohne Holz sind relativ selten. Und wenn du so ganz.
Das heißt, die Kraft kommt vom Holz.
Ja, die Kraft kommt vom Holz. Ja. Ja.
Und also, Chardonnay gehört nicht zu den Burgunder.
Doch. Zu den Burgunder-Rebsorten. Ja.
Okay. Genau. Der Cousin.
Ja. Also Chardonnay ist, man weiß gar nicht, wo die Herkunft überhaupt genau liegt im Chardonnay. Das gibt es eben wirklich schon ewig.
Okay.
Und alles ist miteinander verwandt. Der Chardonnay, der Grauburgunder, der Weißburgunder, der Auxerrois, der Spätburgunder, alles diese Burgunderfamilie. Aber der Chardonnay hat eben ohne Holz die kleinste DNA, würde ich sagen. Mhm. Deswegen wird er meistens im Holz ausgebaut. Aber es gibt eben Chardonnay, Unoaked Chardonnays aus Kalifornien auch, die vielleicht eine gewisse Cremigkeit auch haben, aber die auch immer schon viel Alkohol haben. Um was rauszukriegen aus dem Chardonnay, musst du ihn eigentlich sehr spät ernten, sehr vollreif, damit eine gewisse Aromatik überhaupt rauskommt. Und dann bist du schon sehr hoch im Alkohol. Und das will eigentlich der Markt nun gar nicht mehr. Zumindest in einigermaßen kühleren Gefilden, wie hier in der Mittelhart, ja, willst du eigentlich keinen 14-Alkohol-Chardonnay.
Aber 12,5 ist ja dann auch super, es ist zeitgemäß gerade.
Das würden die Leute richtig gut finden, ja. Mhm. Wenn es dir gelingt, einen guten Chardonnay ohne Holz mit 12,5 Alkohol zu machen, der wirklich nach was schmeckt, ja, dann kannst du, wir haben zum Beispiel mit Markus Schneider einen eigenen Chardonnay gemacht, in der Amphore ausgebaut, ohne Holz, ja. Der hat auch Geschmack und alles, aber jetzt nicht signature-mäßig ist, dass du sagst, das muss jetzt ein Chardonnay sein. Der transportiert die Säure ein bisschen besser als der Grauburgunder, aber Holz ist bestimmt bei 80-90% der Chardonnay ist die Ausbauvariante.
Und ist natürlich jetzt ein Traumbeere, wenn er so 14,90 kosten würde?
Ja, kostet 16.
Okay.
Das geht ja gar nicht.
Das ist doch gut. Mir hätte ja auch sein können, weil ich finde, von Winning ist ja eigentlich immer, ist auch ein bisschen angezogen. Die waren immer eigentlich relativ günstig.
Ja, das ist ein Gutswein. Für Gutswein ist 16 auch schon eine Ansage, aber du musst auch rechnen, wenn der im Holz ausgebaut ist und das Holzfass das Geschmack abgibt, dann kannst du es auch nicht ewig nutzen. Maximal 3 Jahre, um seriös zu sein.
Ich habe das
immer. Und die meisten machen auch jetzt nicht, die machen also einen Teil, zum Beispiel 20% der reifsten Trauben machen die in einem neuen Holz und dann machen sie 30% in einem 2 Jahre alten Holz und 50% in einem Riesenholzfass, das seit 50 Jahren im Keller steht, das quasi gar keinen Geschmack mehr abgibt und so balanciert sich das dann aus. Also die wenigsten machen wirklich alles ins neue Holz. Das ist dann fast schon untrinkbar nach heutigen.
Und man weiß, was das ist ja alles. Ihr baut gerade um in der Hansa Lounge. Da habe ich auch gedacht, wenn man sich überlegt, was das kostet, was heutzutage so einfache Umbauten, Schränke.
Ja, einfach ist das noch gar nicht.
Aber schon einfache, aber Schränke, Kissen, So, das ist ein Wahnsinn, wo du denkst, also wir wollten neulich für so eine Sitzbank, so ein Kissen, also wir haben so kissenbezogenes Kissen bestellt.
Und?
800 €.
Was hat das Sofa nochmal gekostet?
Wie?
Was hat das Sofa nochmal gekostet?
Also ich verstehe, das Sofa 2000 kostet, das ist für ein Sofa nicht toll. Michael?
Ja.
Was kostet ein Stuhl bei euch in der Hansa Lounge?
Die wir jetzt gekauft haben, neu. Gut, wir machen es mit Bielefelder Werken und ein Stück kostet 700 € netto.
700. Ich glaube das sofort und ich weiß, dass man
das ist
viel
nicht
Geld für Möbel ausgeben kann.
Aber ein 2000 € Sofa ist überhaupt, das ist das Gegenteil von Protz.
Ja.
Ich glaube, es war damals das günstigste Sofa in der Gott hab sie selig Wäscherei. Ja. In Hamburg, dem trendigen Möbelhaus, das es jetzt nicht mehr gibt.
Ja, die sind nämlich nach Mauritius und lassen sich das da gut gehen.
Nee, das ist ja viel tragischer alles leider. Das ist ja leider tragischer, muss man sagen. Das ist ja, der ist ja verstorben, der Gründer.
Okay.
Aber drei Tage später war die Wäscherei insolvent.
Ach du Schreck. Ja, also so. Chardonnay von Winning Pfalz kann man machen.
Soll ich das zweite haben? Ja. Hast du die alle
im Dings? Nein, ich hol die.
Du holst die?
Ja, genau. Ich fand die
so schlecht, oder? Richtig schlecht. Fand er richtig schlecht? Ich habe mich, glaube ich, auch schlecht erzählt.
Ja, nee, das war schon ganz gut erzählt. Ich glaube, daran lag es nicht. Ich glaube, der wäre auch optimal erzählt gewesen jetzt.
Aber Klingklong ist so witzig, wegen King Kong.
Ja, stimmt schon. Das ist.
Michael hat ihn aber auch nicht.
Einen gewissen niedlichen Humor.
Ein niedliches, das war ein Kinderwitz, muss man sagen.
Ja.
Es war ein Kinderwitz.
Aber wir wollen jetzt nochmal ein hartes Urteil fällen über von Winning. Also,
gut.
Ist ja kein Speedtesting.
Nee, ist kein Speedtesting.
Aber
sehr gut.
Sehr gut sogar.
Ja, ist von Winning. Also ich finde, ich mag von Winning eigentlich immer. Und ich finde jetzt für alle, die diesen Holzgeschmack eigentlich ablehnen und Chardonnays ablehnen, ist das top. Ist ein toller Wein und toller Geschmack, diese Schärfe, oder? Michael ist jetzt irgendwie, redet jetzt nicht 3 Jahre noch drüber, aber für so ein
Abend?
Ja, also ich glaube, das ist schon auch ein Wein, den du nicht einfach so nur trinkst. Ich glaube, da isst du was dazu. Mhm. Weil,
was denn?
Ich glaube, ein Stück Käse, sehr gut. Sage ich das immer?
Nee. Ja.
Das ist Käse oft zu Weißwein.
Das passt sehr gut.
Ja, ja. Weil es auch so würzig ist und Käse ja oft dann ein bisschen was.
Was hatte ich neulich bei euch in der Hanselounge? Gepressten Spitzkohl.
Oh.
Kann ich mir dazu auch gut vorstellen.
Gepresster Spitzkohl.
Hatte ich.
Ja, das kann ich natürlich auch sagen, gepresster Spitzkohl, aber dann werden die meisten unserer Hörer wahrscheinlich sagen, Alter, gepresster Spitzkohl, das macht doch der normale Mensch nicht.
Ja, aber was machst du denn heute?
Ja, aber also hast du schon mal gepressten Spitzkohl gemacht? Oder nimmst du den?
Ja, aber ich glaube, es war der Hanselounge.
Ja, in einem Restaurant.
Asiatischen Lachs auf asiatischem Spitzkohl. Das habe ich. Also ja, und Spitzkohl gehört durchaus in mein Repertoire.
Und eine Spitzkohlpfanne.
Gepressen auch.
Schnell mit ein bisschen Sahne, ein bisschen Speck, ein bisschen Spitzkohl anbraten.
Speck, dann ein paar Nudeln, hast du Speck gesagt?
Was? Ja, jetzt für die, die Speck essen. Und sonst nimmst du halt den vegetarischen Speck. Also Spitzkohl, finde ich, ist so.
Vegetarischen Speck jetzt hier.
Aber weißt du, ich meine,
Speck.
Ja, aber
ich finde den Fehler, ja, aber vegetarischer Speck.
Speck, also ein Speckimitat. Ja. Würde ich auch nicht essen, ich würde den Speck dann weglassen. Aber
ja.
Ich fand das jetzt zwar nicht schlecht. Waren klein die Portion, aber die waren nicht schlecht. Der gepresste Spitz cool.
Ja. Also ich finde, ich meine, alles, was wir sonst so sagen an ja. Essen, da sage ich eigentlich immer so, ja, damit also habe ich noch nie gehört, noch genau. Nie gesehen, ja. Noch nicht mehr in die Nähe gekommen, aber.
Ja, na gut. Also ich habe zum Beispiel eine geeiste Beurre Blanc mit Imperial-Kaviar gegessen in Wien im einzigen Drei-Sterne-Restaurant.
Was ist eine Beurre Blanc?
Eine Beurre Blanc ist eine weiße Butter.
Okay.
Quasi, die man eigentlich zum Fisch macht. Wenn man die geeist ist, dann ist es wie so eine Kaltschale, kann man sich das vorstellen. Wahnsinnig toll. Das ist eins der Signature-Dische von einem der besten Köche der Welt, Deutscher, der in Wien kocht. Und das kann ich mir auch, das war ein Gericht, das ist mir so in Erinnerung geblieben, weil es war ein wahnsinnig heißer Tag und es war extrem gut, aber es ist natürlich sehr dekadent mit Imperial-Kaviar und so, aber es war wahnsinnig gut und da kann ich mit diesem Wein extrem gut dazu vorstellen, zum Beispiel. Da wäre Aromatik nicht so gut, weil wenn jetzt jemand fragt, nach was riecht der, müssten wir sagen, puh, gar nicht jetzt, nach was hat der Chardonnay jetzt gerochen, nach was hat er geschmeckt? Ja. Wir haben gesagt, der hat eine Energie, eine Haptik, der hat das Holz, ist ein bisschen gemerkt, finde ich schon, dass du so eine leichte, aber der hat jetzt aromatisch nichts hergegeben und das war zu dem Essen wäre es perfekt gewesen. Weil wenn jetzt nach Pfirsich geschmeckt hätte, der Wein, dann hätte das Essen kaputt gemacht. Weil das Essen eben sehr puristisch war und sehr klar, von der Säure, von der war das einfach richtig, richtig gut und ein aromatischer Wein hätte dem Essen jetzt wehgetan.
Deswegen sollten wir übrigens mal Essen geben bei diesem, gibt es nicht dieses beste Restaurant der Welt in Kopenhagen?
Snoma.
Ist es das Nummer?
Vermeintlich, ob das noch das Beste ist, weiß ich jetzt
können
nicht.
Können wir doch mal hinten auf der Fahrt dahin machen?
Der hat zugemacht. Der Bahn.
Hat er zugemacht?
Ja, das Nummer, glaube ich, hat zugemacht. Ja. Der macht nur noch private.
Ach, schade.
Und die Millionäre und Milliardäre dieser Welt holen ihn dann nach Hause und dann kocht er für die. Und, glaube ich, verdient mehr Geld, als er in so einem Restaurant verdient, was traurig genug ist. Die meisten Leute arbeiten eigentlich für so ein Restaurant in der Küche kostenlos.
Aber der Ansatz gefällt mir. Vielleicht können wir woanders hinfahren.
Ja, nach Kopenhagen.
Ja.
Da muss man sagen, ich weiß, da kann man noch, in Schweden, da muss man ja sagen, Essen, da denkst du, in jedes Restaurant gehst du rein, und es gibt Caesar Salad und Halloumi-Burger.
Das sind nicht so schlecht.
Die Signature.
Und Köttböller wahrscheinlich, oder?
Ja, manchmal gab es auch Köttböller, aber dachte ich so, boah, die schwedische Küche war jetzt nicht, aber egal, was ist jetzt für ein Wein jetzt? Das ist ein bisschen heftigerer Wein.
Heftiger?
Also heftiger,
Es ist ein Mâcon. Ja. Mâcon ist eine Region im Burgund, im südlichen Burgund, ein Mâcon Village, also auch ein Gutswein, also oder ein Ortswein, Village ist der Ortswein, ja, also aus dem Hause Jadot, ist ein relativ bekanntes und sehr, sehr großes Weingut, eigentlich auch eine Genossenschaft, ja, was viele gar nicht wissen, also Louis Jadot hört sich an wie ein toller Winzer, aber die kaufen auch, die trauben ganz viel. Ich habe mal von denen einen Corton Charlemagne getrunken, einer der besten Weißweine aus dieser Burgundregion, und der war fantastisch in einer Vertikale mit 10 unterschiedlichen Corton Charlemagnes. Und da hat dann mir ein befreundeter Kollege auch gesagt, nee, bei dem Corton ist so, das sind nur deren eigenen Trauben, wusste ich nicht. Also manche Weine haben die auch nur aus den eigenen Parzellen, deswegen ist es nicht per se schon deswegen ein guter Wein. Aber das Potenzial, wenn die quasi wirklich diese Parzelle schon haben und sie 100% auch kontrollieren können und selbst bewirtschaften, ist dann auch besser. In dem Fall ist es quasi zugekaufte Ware von irgendwo aus dem Mâcon. Es ist A noch bezahlbar für Burgund, was eine Seltenheit geworden ist. Die Preise sind komplett verrückt gewesen, wegen auch zwei sehr schlechten Jahrgänge.
Bezahlbar heißt jetzt?
Der kostet unwesentlich mehr als der vom Winning, kostet 16,90. Also
der Winning kostet auch 16,90?
16.
Okay.
Ja. Also der war ein Euro teurer als deine Schätzung, 14,90, okay. 15,90 und der kostet 16,90. Und Burgund hatte mit 21 und 22 zwei Jahrgänge mit sehr wenig Ertrag, dass die Preise wie explodiert. Mhm. Und jetzt in 23 deutlich mehr Ertrag und auch eine etwas angespanntere weltweite Situation, sodass viele die Preise mindestens stabil und einige auch gesenkt haben. Okay. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen oder für uns jetzt ein gutes Zeichen, dass gewisse Weine A verfügbar sind und B preislich einigermaßen wieder eingefangen werden auf ein Niveau, wo man sagt, okay, da habe ich auch noch ein gewisses Verständnis.
Aber was ich jetzt meinte mit dem, ich meinte schwerer, meinte ich so, weißt du, weil es ist für mich holziger und er schmeckt.
Hast du schon getrunken?
Ich habe schon mal probiert.
Ach so.
Und er schmeckt aber auch alkoholischer, finde ich. Also hat er mehr Alkohol?
Er hat, also auf dem Etikett steht jetzt 13, der andere 12,5, das dürftest du eigentlich nicht schmecken, nee. Diese 0,5.
Okay, dann kommt es durch das
Holz. Aber es ist jünger? Also er ist 23, der ist 22.
Aber ich finde, Axelmann schmeckt das Holz. Stärker als bei dem ersten.
Ja, riechen tust du fast ein bisschen mehr. Ich finde, du riechst jetzt, also in der Nase hast du schon ziemliche Zitrus, also wirklich eine Zitrone. Mhm. Das war gar nicht so bei vom Winning.
Aber irgendwie keine frische Zitrone, oder? Oder hast du mehr so eine... Ich kenne das, wenn man sich Zitrone so einlegt und so ein bisschen liegen lässt, oder? Ja,
oder so eine Salzzitrone.
Salzzitrone, das meinte ich, genau. Mhm.
Finde ich auch, dass es damit was zu tun hat. Am Gaumen ist der, finde ich, lebendiger als der von Winning. Ich finde ihn am Gaumen tänzelnder. Ich finde ihn... Sogar energetischer, würde ich sagen. Er hat diese Schärfe nicht. Er hat mehr eine Fruchtigkeit. Er ist
fruchtiger, ja.
Also ein bisschen vielleicht dann doch Steinobst, also ein bisschen Pfirsich, ein bisschen Marille, also Aprikose. Aber och, ich finde ihn fast gefälliger. Ich glaube, es ist geländegängiger als der vom Winning. Mhm. Glaube ich. Okay. Holz ist auch jetzt.
Du hast recht, jetzt so. Ich dachte eher so, vielleicht wollte ich auch mehr Holz schmecken. Weil die Flasche. Die Flasche sah irgendwie aus, das Etikett sah aus, nee, als ob es irgendwie, weißt du, als ob es so ein bisschen ein muffigerer, schwererer Wein ist. Der sieht nicht so modern aus, die Flasche. Das Auge hat sich täuschen lassen.
Ja. Oh. Ja, aber ist auch so, also auch ganz schön Säure. Viel.
Ja, ja, ich hätte gesagt, auch mehr Säure als der andere Wein, vom Gefühl auch. Ich glaube, dass die Säure auch besser rauskommen, wenn das Holz ein bisschen dezenter ist. Und ich finde, da ist es so. Und dann merkst du sofort die Säure mehr. Das mag ja nicht jeder. Mhm. Also wenn ich jetzt die beiden so nebeneinander probiere, ich hatte Aline, meine Sommelier, gefragt, sie hat gesagt, probier die schnell. Und dann habe ich gesagt, sag mir eine Reihenfolge. Und dann hat sie gesagt, finde ich ganz schön schwer. Mhm. Und wenn ich jetzt das so probiere, weiß ich nicht, hätte man es vielleicht auch andersrum machen können. Hätte man vielleicht, obwohl, ich bin jetzt nach Alkohol gegangen, erst 12,5, jetzt 13, ja, aber man könnte es gut und gerne andersrum machen. Man kann gerne mit dem Macon Village und danach auf den, auch weil er ein Jahr älter ist, ein bisschen reifer und die, natürlich verliert der Wein auch mit der Reife ein bisschen diese Frische. Die Säure geht ein bisschen zurück einfach und deswegen wirkt der junge, frische Wein immer ein bisschen säurelastiger, obwohl der pH-Wert der gleiche ist in der Flasche.
Aber ist es gut, mit dem säurehaltigeren Wein anzufangen?
Mm. Ja.
Ist es nicht so, dass der irgendwie was versaut? Also man sagt ja auch, man fängt mit dem
leichten, frischen, fruchtigen an.
Genau.
Der hat ja meistens mehr Säure, der leichte, frische, fruchtige, als dann, wenn er ein bisschen reifer wird.
Aber beide Weine würde man jetzt, wenn man sich, man erwartet Chardonnays und ich finde, beide sind nicht typisch Chardonnay jetzt gerade.
Und oder? Das ist die Kernfrage, die sich auch jeder unserer Hörer permanent muss. Was ist denn für dich typisch?
Ja, dieser ganz klare, starke Holz.
Und das ist natürlich nicht mehr richtig und auch nicht mehr gewollt und das schon seit Jahren. Und Leute, die einfach seit Jahren sagen, Chardonnay ist nichts für mich wegen dem ganzen Holz, die verpassen natürlich ganz schön viel. Und das sind jetzt Weine eigentlich, die ein perfektes Beispiel eben zeigen, dass das gar nicht mehr so ist, dass der Wein überholzt wird und dann gibt's ja diese Mehr von den Weinen mit Holzchips, quasi, das ist ja gar kein Holzfass, sondern nur mit den Chips und so weiter. Das gab's und gibt's auch noch, vor allem in der neuen Welt, wo man versucht, sehr gut. Aber in der Regel, das, was wir hier qualitativ hier probieren, das sind immer Weine, die echtes Holz gesehen haben und wenn dir aber dieser Geschmack gefällt und du aber nur ein begrenztes Budget hast, bin ich der Meinung, also diese Holzchips sind ja im Prinzip wie so ein Teesieb, wird also, sag ich mal, überzogen Sägemehl in ein Teesieb und in den Weinbottich getankt und dann zieht dieser Holzgeschmack in den Wein. Wenn dir dieser Geschmack wahnsinnig gefällt und du aber nicht bereit bist, viel Geld dafür zu bezahlen, aber diesen Geschmack magst, finde ich es nur
bequem. Könnte man das zu Hause auch machen?
Ich glaube, ja.
Also man kann doch einfach einen Wein nehmen und macht dann irgendwie Sägespäne da rein und.
Ja. Das könnte man, glaube ich, machen.
Wieder raus hinterher.
Nee, in einem Teebeutel kommen die ja nie rein.
Stimmt.
Ja.
Kann man dann auch Pfefferminz-Teebeutel nehmen?
Ja, ich glaube, es gibt viele Leute, die ihre Weine aromatisieren, die selber noch was. Ja.
Ist nicht im Ernst.
Ja, ja, das habe ich schon gesehen, dass mit Honig reingemacht wird oder so in trockene Weine. Ja,
das ist eine geile Idee.
Das Johannisbeersaft oder irgendwas. Ja, wirklich jetzt. Ja, fantastisch. Ja.
Ja, aber du hast ja nicht, neulich war ich mit einer Verwandten essen und dann sagte sie, ich hätte gerne Weißweinschorle, kann ich noch eine Zitrone haben und Eis.
Ja.
Wo ich dachte, ja, dann schmeckt das doch, aber dann kannst du ja gleich einfach Leitungswasser nehmen.
Man kann ja vielleicht fragen, ob man das mit einer Cola mischen kann. Würdest du sowas machen?
Oh, wir müssen mal ausprobieren, wie das schmeckt.
Wenn jetzt einer...
Cola Wine. Ja, Alter, das ist eine neue Idee von dir.
Geil, ne?
Cola Wine.
Also wenn jetzt ein Clubmitglied kommt und sagt, ich hätte gern irgendwie, also irgendein toller Wein und dann gern mit einer Cola Light gemischt.
Hat er wahrscheinlich noch, weißt du was?
Muss ich kurz überlegen.
Es hat doch noch nie einer getrunken. Das müssen wir doch mal ausprobieren, wie das schmeckt. Ja, lass uns doch mal nächstes Mal ein Cola Wine Taste. Cola Wine.
Mal mit Cola Light. Mal komplett.
Nee, Cola Light nicht, Cola Wine.
Also es gibt, ich komme ja aus vom Land, aus Österreich und im Wirtshaus meiner Eltern gab es dieses Getränk Wein mit Fanta, Weißwein mit Fanta.
Echt?
Und das hieß Mezzo. Und das gab es auch, und Cola Rot war ein sehr gängiges Getränk, Cola Rot, Rotwein mit Cola.
Oh. Aber Mezzo, das ist interessant, was bei uns Mezzo-Mix ist, Fanta mit Cola, ist bei den Österreichern Weißwein mit Cola.
Und dann gab es auch noch das Getränk Rüscherl. Ein Rüscherl ist ein Weinbrand mit Orangensaft, ein blondes Rüscherl und ein dunkles Rüscherl, Weinbrand mit Cola.
Aber wie schmeckt, welchen Weißwein nimmst du dann zu Fanta oder ist egal?
Das so as cheesy as possible, so günstig wie möglich, weil du die Süße, also du hast eigentlich die Süße und den Effekt, den du haben willst, den Wein dann hat, dass du leicht dizzy bist.
Ja. Nicht schlecht.
Geht übrigens sehr gut, Weißwein auch mit Almdudler übrigens, mit Kräuterlimonade.
Okay.
Das schmeckt.
Aber Almdudler ist auch super. Ich liebe Almdudler. Ja. Also immer wenn ich Österreich, erstmal ein Almdudler.
Und da schmeckst du nicht so viel den Wein?
Das ist mir zu süß, echt.
Ich finde es gar nicht so.
Ich finde es auch jetzt nicht. Echt nicht? Im Vergleich zu anderen Softgetränken.
Cola oder so finde ich nicht so süß wie Almdudler. Also kommt mir einfach so vor.
Ja, ich glaube, es gibt fast nichts, was nicht so süß ist wie Cola.
Ja,
also
Cola.
Almdudler.
Ja. So. Also das heißt ja dann Almdudler-Mischung.
Ja.
Also Mischung heißt eben Wasser mit Sodawasser mit Wein, also Spritzer.
Ah, Michael, aber
das heißt Mischung bei uns und da gibt es eben auch eine rote Mischung mit Cola.
Und das gibt es bei euch in der Hansa-Lounge?
Nein, in der Hansa-Lounge gibt es. In Hamburg war sogar mein Sponsor von FC St. Pauli, die hieß den Kalte Muschi.
Kalte
Cola mit Rotwein. Das wurde in Dosen abgefüllt. Ich weiß gar nicht, ob das was geworden ist, aber.
Aber
kennt man aber.
Wenn es jemand haben möchte, würde ich das nicht machen.
Mhm.
Also, wenn jemand zum Beispiel Ketchup zu seinem Schnitzel bestellt, dann sage ich, das bringt ein Kollege von mir.
Ach so.
Das mache ich nicht.
Okay.
Weil ich finde es
eklig.
Ich finde es ein Verrat an die Kultur, die seit Jahrhunderten dieses Land geprägt hat. Und ich würde, wenn es sowieso nie, da würde ich zusammenbringen und sagen, misch mir das selber. Also eine Karaffe mit Cola und eine Karaffe mit,
ja.
Also, und ich wüsste nicht, ob mir nicht ein herabfallender Blick
wahrscheinlich
rausrutscht.
Nein,
das könnte passieren. Das könnte passieren.
Das passiert nicht.
Ich weiß es nicht. Ich wüsste es nicht.
Was haben wir hier? Du musst jetzt schnell die nächste Frage stellen, weil ich habe eine wichtige Frage. Du musst mir gleich bei einem großen Rätsel helfen. Ich habe ein Rätsel.
Aber vielleicht kann ich dir helfen.
Nee, bist du Österreicher?
Nee.
Und ich kann ja schon mal vorab erzählen, wenn Michael, hört er das jetzt? Hört er nicht, ne? Also im Urlaub habe ich einen Österreicher kennengelernt, Michael. Wo ist er denn ganz? Kommst du noch wieder? Also im Urlaub habe ich einen Österreicher kennengelernt, natürlich wie immer ganz sympathisch aus Niederösterreich, lalalala. Und du musst mir jetzt helfen, weil irgendwann, er hieß Christoph, und irgendwann erzählte er, dass er was machst du denn beruflich? Ja, ich war früher Tennisprofi. Und ich so, ja gut, genau. Und so, ja, ich habe gegen Stefan Edberg gespielt und gegen Boris Becker und mit dem Thomas Muster zusammen. Und ich bin verzweifelt auf der Suche. Kennst du einen Tennisspieler? Das muss ja so in der Boris Becker-Zeit gewesen sein. Mhm. Also, weiß ich, da warst du natürlich noch.
Nee, das war meine Zeit, ja. Als Muster Paris gewonnen hat, war ich beim Bon Jovi-Konzert.
Ehrlich?
Gleicher Tag.
Oh.
Da hat mich so geärgert.
Und du hast ja dann Bon Jovi dann, ja. Christoph, sagt dir da was? Christoph? Doppelspieler offensichtlich.
Ja, das kann man doch googeln.
Ja, ich hab's gespielt nicht. Ich habe Christoph und Thomas Muster, Christoph Österreich.
Ganz also damals war eigentlich Thomas Muster, Alexander Antonitsch und Horst Koff, der wirklich aus dem Nachbarort kommt.
Ja, und alle genau die Namen hat er alle auferzählt. Ja. So, und dann der vierte, sagt er, war er. Der dich verarscht. Nein, glaube ich nicht.
Okay, finde ich beim nächsten Mal heraus.
Kommst du raus, Christoph.
Christoph, schöne Grüße an Christoph.
Ganz interessant, weil der erzählt dir nämlich, Tennisprüf, und er hätte dann aufgehört und er hätte dann versucht, danach noch Sport zu machen. Weil da hat er so als Halbmarathon. War auch ganz super. Mhm. Dann bin ich, ist er Halbmarathon gelaufen, ist er Zehnter geworden. Dann habe ich aufgehört mit Halbmarathon. Und ich sage, warum denn? Ja, weil ich bin Zehnter geworden, habe gesagt, warum bin ich nicht Neunter geworden? Warum bin ich nicht Erster geworden? Dann sagt er, dieses Wettbewerbsgehen so sehr in sich drin, dass er keinen Sport machen kann, weil er jedes Mal guckt, dass er der Erste und Beste ist. Und sag ich, wie machst du es denn im Beruf? Und dann winkt er seine Frau nur, fragt mich. Dann sagte er, das kann ich gar nicht glauben, arbeitet für ein großes österreichisches Familienunternehmen, 4.500 Mitarbeiter, 470 Urlaubstage in den letzten 30 Jahren nicht genommen. 470.
Also ja.
Der.
Krass.
Sagt er, weil, ja, gehen. Ich muss der Beste sein, ich muss immer da sein, ich muss performen. Da habe ich gedacht, wow, wenn du das in dir drin
ein hast. Ein Traum für jeden Arbeitgeber.
Ja, natürlich. Ja. Und ich kenne 1, 2, 3 Leute, du wahrscheinlich auch. Da habe ich mir gefragt, warum sind die so, wie die sind? Die können einfach nicht, die müssen halt immer der Erste sein. Und wenn du das in dir drin hast, dann ist ja jeder Sport, jede Sache für dich eine totale Belastung. Hm. Ich hoffe, wir würden jetzt sitzen und sagen, es muss der beste Podcast und dieses Paket muss sich am besten verkaufen von allen Paketen. Dann drehst du ja durch.
Aber das ist auch jetzt nicht so wahnsinnig erfüllend, weil das die Wahrscheinlichkeit, dass du immer der Beste bist, in dem, was du machst, ist sehr gering.
Ja. Bei mir jetzt nicht, ne? Aber ja,
außer bei dir. Ich wollte es gerade sagen, du hast mich unterbrochen, aber das, der Satz wäre so weitergegangen.
Christoph, hast du das Gen nicht in dir drin, Michael?
Ich bin ehrgeizig, ja. Das bin ich schon.
Aber bist du so ein Wettbewerbstyp auch, dass du sagst, ich will
auch, ja, den alles, was ich mache, das ja sowieso, klar, aber alles, was ich mache, will ich eigentlich so gut wie möglich sein und klar. Aber wenn ich dann nicht der Erste bin, sondern der Dritte, dann freue ich mich auch. Aber natürlich wäre ich lieber der Erste, ja. Aber das ist, glaube ich, nicht verwerflich.
Nee, aber interessant. Echt? Okay.
Aber ich habe zum Beispiel keinen Mitarbeiter, der sagt, ich schenke dir 5 Urlaubstage, Chef. Habe ich noch nie eingetroffen.
Hast du schon mal auf, für dich ist es.
Also, ich bin schon sehr lange selbstständig und davor hätte ich gerne meine Urlaubstage auch gehabt. Also, ehrlich.
Hast du sie damals als Nicht-Selbstständiger, hast du damals Urlaubstage verfallen lassen?
Das war nur eine relativ kurze Zeit. Ich war nie länger als ein Jahr irgendwo und glaube ich nicht. Ich habe den immer früher aufgehört, entsprechend den noch verbliebenen Urlaubstagen. Ja.
So, jetzt.
Jetzt trinken wir einen besonderen Wein, weil sie nur bei Havesco gibt, nämlich weil die dieses 50-Jahr-Jubiläum haben und zwar von einem sehr, sehr bekannten Weingut, auch eine Kellerei aus Terlan, aus Südtirol, die Cantina Terlan. Die machen sehr bekannte Sauvignon Blanc, Quarz ist der bekannteste, die machen Weißburgunder.
Das muss man unseren Hörern ja nicht mehr erklären, die haben wir schon oft gehabt.
Genau, und die machen einen Chardonnay und der heißt Kreut, das ist die Lage. Und das ist eine Kreut Grand Hommage à Kreut, also das ist ein besonderer Wein zum Jubiläum aus dem Jahrgang 2022. Die Rebsorte Chardonnay wird in Terlan zwischen 250 und 350 Meter angebaut, bringt sehr eigenständige Charakter. Volle Weine hervor. Ich 60. Geburtstag von Havesco und 40 Jahre Terlan. Also zusammen sind die 100 geworden.
Ja, ich war ja vergangenen Jahr mal da. Das habe ich ja schon mal verwechselt. Und das finde ich, es ist tatsächlich unspektakuläres Weingut. Also und du denkst ja irgendwie, es sind so riesige, es ist einfach so ein bisschen terrassenförmig und ist aber irgendwie nur so hügelmäßig. Und dann ist so ein begehbares, wo man es probieren kann und so, ja. Ist schön, ist nett, aber jetzt nicht überspektakulär.
Also ich war noch nie dort. Ich war in Tramin schon, bei der Cantina Tramin. Aber das, die Ecke ist natürlich wahnsinnig schön.
Südtirol. Nein.
Ja.
Ich habe dir nicht gesagt, dass Südtirol nicht schön ist. Und du kannst ja so toll essen in Südtirol. Ich liebe Südtirol.
Essen, Wandern.
Alles. Aber das war jetzt nicht, das war schön und nett und so. Es war nicht oberspektakulär. Hm. In der Nähe von, was ist in der Nähe von Bozen? Ne?
Zwischen Bozen und Meran.
Genau. Ja. Meran übrigens auch, denkt man immer, habe ich schon mal erzählt. Denkt man immer, alte Leute, eine wunderschöne Stadt, Meran. Hm.
So. Und jetzt haben wir einen Wein, der schon mal 14 Alkohol hat. Mhm. und auf so Vulkanböden wächst. Und ich finde, das merkst du auch ein bisschen, diese Würzigkeit ist zurück, die vielleicht der erste ein bisschen hatte auch, die ist jetzt, und hier auf diese Vulkanböden zu. Ich finde es eine Wahr, also wenn du jetzt den ersten und den dritten Wein siehst, also allein die Flaschenausstattung, die schwere und so weiter, das ist auch eine sehr, sehr
wertige. Wie heißt die Flasche?
Das ist eine Burgunderflasche.
Burgunderflasche,
das ist
richtig,
dass die einfach hier ein bisschen breiter wird im Vergleich zur Bordeaux-Flasche, die ja auch im Burgunderglas besser stehen würde als diese Allzweckgläser, die wir nehmen. aber auch hier ist das Holz zwar da, aber auch jetzt nicht
unauffällig,
nicht wahnsinnig, weil der Wein eben mit 14 Alkohol natürlich doch eine gewisse Reife auch hat. Und je mehr Kraft die Traube selber hat, umso weniger Holz brauchst du eigentlich oder umso mehr Holz kannst du nehmen, um nicht gegeneinander einzuwirken, sondern um zusammen, Traube und Holz zusammen besser zu sein als jedes Einzelne für sich. Und wenn dir das gelingt, ich finde das harmonisch, aber ich finde schon sehr mächtig. Also ich finde, das ist jetzt ein sehr opulenter Wein.
Ja. Aber gut, ich meine, alle drei, ich hätte ganz anders jetzt erwartet, Renaissance de Chardonnay, es ist gar nicht, übererfüllt meine Erwartungen, weil eben das Holz so gut eingebunden ist.
Ja,
eben nicht wie so in so mit so einem Teebeutel. Axel.
Tja, ich weiß nicht. Also, aber ich finde, der hat viel Substanz, wenn man so will. Ja. Also, dass der von den drei Weinen, also am meisten.
Aber das ist ja, wenn ich sage, das ist.
Sag ich mal, ne?
Ja, aber Substanz heißt ja Charakter oder Kraft.
Ja, genau. Also als ob sozusagen.
Aber wenn sie länger hängen, die Trauben.
Ja.
Das heißt, mehr Wasser schon verdampft ist über die Wochen, wo sie länger hängen, dann ist einfach genauso viel Zucker und Energie in der Traube, aber weniger Wasser. Und dadurch sind die natürlich intensiver, aber sie haben auch einen höheren Alkohol.
Ja.
Das findet ja nicht jeder gut. Viele haben ja einfach Sorge und sagen, der was ist mit 14 Alkohol, willst du mich jagen? Also das ist jetzt zum Essen sage ich habe einen schönen Wein aufgemacht. Das ist, der ist so. Wir haben erst gemacht, ich spüre den schon. Dann ist es ja nicht so schön.
Ich spüre den auch schon. Spürst du was?
Nein, das ist ja wirklich interessant. Es ist ganz anderes jetzt, wenn man, boah, ich muss jetzt mal mit dem im Mund haben und dann ausspucken. Es fällt mir schwieriger, dann erstmal das zu schmecken. Ich habe es ja nicht oft gemacht.
Genau, ja, also weil das ist auch so eine Frage, das hatten wir auch neulich mal, ich weiß gar nicht mit wem. Also der meinte, dass man es schon auch
trinken muss,
weil der Rachen da irgendwie auch mitschmeckt.
Bestimmt. Also das ist so, aber ich. Also kannst aber du natürlich nicht.
Nein, du nicht.
Ich glaube, das kann man auch üben und wenn du das ganz häufig machst, dann.
Ja.
Natürlich nimmst du irgendwas über die Schleimhäute auch auf, auch wenn du alles ausspuckst und du hast eine Fahne hinterher und du hast blaue Zähne, wenn du den runter. Aber du hast. Du kannst trotzdem ja 100 Weine probieren. Wenn du 100 Weine trinkst, bist du nach 30 Weinen, also du lebst nicht 100 Weine, logischerweise. Kannst du nicht, weil das einfach, du bist sternhagelvoll dann. Ne? Also.
Aber auch sehr guter Wein.
Wow. Ja, ich finde ja auch echt.
Ja.
Also,
aber das schmeckt dir mehr vom Charakter, Axel, als die anderen beiden. Also, weil es jetzt einfach mehr Zucker hat, dementsprechend auch und vollmundiger
ist. Nee, ich fand den ersten super. Oder super, also ich meine, also jetzt im Vergleich finde ich den ersten bisher am besten, aber den hier sozusagen jetzt vielleicht sogar noch besser, weil der mehr, einfach noch mehr Kraft hat. Und irgendwie, du sagst ja manchmal, dass die Sachen so gut eingebunden sind. Und das habe ich, das Gefühl habe ich. Also als ob das ein, schon ein etwas gereifterer Wein ist, wo das alles schon so ein bisschen
schöner zusammengeflossen ist. Genau, ist ja auch Jahrgang 22 wie der erste, Aber eben du mehr, also es ist schon nochmal deutlich ernsthafter. Ich meine, kostet fast das Doppelte.
Okay. Echt? Oh.
Das ist ja die andere Wahrheit auch.
Kostet 34,90 oder was kostet der?
Nee, 27,90 jetzt. Okay. Also eigentlich kostet er 30, aber jetzt haben die übersehen. Aber, und es gibt auch einen Grund, warum Weine dann teurer sind. Das heißt jetzt nicht, wenn der nächste, der ist noch teurer, dass er uns so viel besser schmeckt. Aber die Winzer würfeln ja auch nicht die Preise, sondern die wissen, was sie an Ertrag haben, wie alt die Rebstöcke sind. Je älter die Rebstöcke, umso weniger Ertrag, weil umso tiefer die Wurzeln und so weiter, aber umso mehr Substanz im Wein. Und je länger sie hängen, umso größer das Risiko, dass nochmal ein Hagel kommt, dass nochmal Fäulnis kommt und das muss dann bezahlt werden. Aber in der Regel orientiert sich der Preis an der Qualität. Also
stimmt, wie ärgerlich ist das, wenn du sagst, eigentlich hätten wir bekommen. Wir ernten doch erst morgen und dann kommt danach der schlimmste Unwetter aller Zeiten.
Ja.
Alles ist weg, oder?
Ja.
Das sieht ja wahrscheinlich.
Ja, das passiert. Ja. Oder Müller ist krank, lass uns morgen, da kommt Meier wieder aus dem Urlaub zurück und dann stehst du dann da und sagst, wegen dem einen Tag hast du ein Jahr lang alles gemacht und wegen dem einen, Oder wegen den 3 Stunden, weil du einfach sagst, oder weil du nicht früh genug, oder das ist, also du bist so abhängig von der Natur und so demütig jedes Mal wieder, wenn du da eine gute Ernte hattest, und ganz viele haben auch in dem Jahr schon ganz viel weniger Ertrag und sagen, aber das, was da ist, ist gut, aber deutlich weniger, müssen die auch rechtfertigen, warum die Preise teurer werden und, na, und du bist komplett von der Natur abhängig.
Und während wir jetzt hier sitzen, fangen die ja schon an.
Ja, auf jeden Fall.
Die Ernte läuft ja.
Ja, das ist richtig, ja.
Krass.
Gut, es ist ja schon 24. September. Wir sind sehr aktuell mit unserer Folge.
Ja, wir sind jetzt sehr aktuell.
Irgendwann müssen wir mal dahin und miternten.
Ja, das haben wir uns ja immer mal vorgenommen, aber wir kriegen es ja. Michael, der baut um.
Wir kriegen nicht mal einen gemeinsamen Podcast-Termin
hin. Ja, er baut um und alles. Der baut ja jetzt Hanse-Lounge wieder. Was da die Hälfte der Hanse-Lounge schon wieder
baut. Er muss eben sein lassen, dann müssen wir
mal zu Ende. Er muss ja immer zum Ende kommen mit den ganzen Unbauten.
Für ein paar Stunden. Weißt du, ich bin ja sofort tot, wenn ich damit ernte. Aber ich würde es gerne
sehen. Du bist auch kräftiger Junge, kannst du was wegschneiden.
Aber es hört sich so viel romantischer an, als es ist.
Ja, glaube ich.
Es ist, geht ins Kreuz.
Ja,
ja. Es ist nur früh aufstehen. Es ist wahnsinnig anstrengend. Mhm. Du hast aber, und deswegen ist es gut, du hast eine andere Wertschätzung für das Produkt Wein. Mhm. Wie viel Handgriffe benötigt werden, um so eine Flasche zu produzieren, du wirst mit mehr Respekt jeder Flasche begegnen, wenn du mal 3 Tage am Stück damit geerntet hast.
Ja, ich will ja gar keine 3 Tage.
So nur 1 Tag.
Ja,
du brauchst immer ein paar Stunden. Schon, aber damit du überhaupt weißt, was du machen sollst dann. Ja. Was du da erntest und was du dann rausschneiden musst und was du dann weg, einfach runter mit der Zange einfach, was faul ist, das weggeht. Und das ist ja schon eine Verantwortung auch dann, die du hast.
Ja. Ja,
okay. Und dann gehen die Reihen runter.
Mhm.
Und wenn du dann irgendwann der Letzte bist, weil die anderen alle schon unten sind und dann wieder und die nächste Reihe und dann wird der Druck schon in die Sonne und dann wirst du Durst und wenn du dann musst du pinkeln und dann
creme dich ein. Pinkeln die direkt am Weinberg dann?
Ja, irgendwohin gehen die schon, weil oft stehen die auch Dixi-Klos hin dann.
Ja.
Dürfte man an den Weinberg pinkeln? Nee.
Das geht auch Ziegen oder Schafe
im Weinberg
und Wildschweine und keine
Ahnung. Kann man sowas rausschmecken? Also er ist ein Top-Sommelier.
Weiß ich nicht, ja. Du sagst Katzenpipi oder doch kein Katzenpipi.
Ja. Kann sein. Ja. Jetzt der teuerste. Noch teurer.
Wow.
Der sieht ja auch teuer aus. Der sieht teuer aus. Mit
super,
so einem
super blau. Blau.
Aber als ob ich es gewusst hätte, dass du einen neuseeländischen Winzer triffst. Vielleicht ist es ja auch ein Wein von seinem Weingut.
Und wir wissen es nicht.
Und wir wissen es
nicht.
Aber es muss ein erfolgreicher Winzer sein, weil er sagte, sie würden den neuseeländischen Winter immer in Europa verbringen. Meistens in Frankreich auf dem Campingplatz. Das heißt, erleben gar keinen Winter. Die haben nur Sommer. Die haben den europäischen Sommer und den neuseeländischen Sommer.
Sind das nicht die Skifahrertypen?
Offenbar. Offensichtlich nicht.
Nee. Bist du so jemand, Lars, im Urlaub, der jeden anlabert und der war ganz viele Bekanntschaften?
Überhaupt nicht.
Jetzt die ehrliche Frage.
Nein, gar nicht. Ich rede im Urlaub mit niemandem. Und ich habe es nur mitgekriegt, weil meine Frau und mein Schwiegervater mit denen gesprochen haben.
Aber waren die Schwiegereltern auch mit?
Ja. Wir waren auf einem gemeinsamen Boot.
In Schweden?
Auf dem Goethe-Kanal. Kennt ihr den Goethe-Kanal? Kann ich nur empfehlen, den Goethe-Kanal.
Der jetzt gesperrt ist, weil er saniert werden muss?
Nee, tatsächlich.
Habt ihr den blockiert, weil ihr schräg geparkt habt?
Ja. Nein, es ist so, also es ist kurz erzählt, der Lebenstraum meines Schwiegervaters, einmal den Goethe-Kanal. Und dann hat er uns alle überredet. Er hat sich aber wie so oft nicht zu Ende informiert. Und du denkst ja dann, Goethe-Kanal, wir haben uns dann so ein
eine leise Kritik am Schwiegervater.
Nein,
also, hört er den Podcast?
Es ist eine laute Kritik am Schwiegervater.
Hört er den Podcast?
Ja, nein. Glaube ich nicht. Und auf jeden Fall, wir haben also ein Elektroboot, darauf hatte ich bestanden, Elektroboot gemietet.
Hast du bestanden drauf?
Natürlich.
Nachhaltiges Boot.
Achso, ja, lass euch mal geben.
Ja.
Schwiegervater. Ja. Anwalt, Scheidungsanwalt.
12 Meter langes Boot. Ich so, und sagte, ist es dann, ist doch nur ein Kanal, da kann nichts passieren. Wisst ihr, was das Besondere am Goethe-Kanal ist? Es sind die Höhenunterschiede. Das heißt, dieser Kanal besteht aus Schleusen im Wesentlichen. Schleusen heißt, dass du 5, 6, 7 Schleusen hintereinander hast. Da musst du das Boot praktisch reinziehen und da muss einer draußen stehen und das Boot, wenn die Schleuse läuft voll oder läuft ab, muss das Boot stabilisieren und festhalten.
Auf dem Boot?
Nein, draußen.
Alle sind vom Boot runter?
Nein, nur einer.
Okay,
der das Boot, ein Boot, was ungefähr
stabilisieren muss.
Fest, also du musst es ziehen, du musst es in die Schleuse reinziehen. Also ich bin jeden Tag 5 Kilometer neben dem Kanal gelaufen. Ja,
Wunder, dass du 2 Kilo abgenommen hast, wenn du jeden Tag das Boot 7 Kilometer gezogen hast.
Also mein Schwiegervater saß immer drin.
Mit Alkohol jetzt so 5 Kilo
komisch. Abgenommen. Komisch. Und dann haben wir das Boot, wir haben so ein bisschen gepostet am Anfang, weil mein Schwiegervater und meine Frau erfahrene Segler sind. Und war so die Einweisung, dann war der Österreicher da, der sagt, ich bin noch nie in ein Boot gefahren. Und dann kam die Neuseeländer, oh, wir haben keine Erfahrung. Und dann kamen wir so, müsst ihr uns nicht erklären, ist klar, komm. Und dann kamen wir alle wieder rein.
Aber wie viele Leute waren auf dem Boot?
Auf unserem?
Ja.
Also es waren 5 Boote insgesamt, auf unserem waren 6.
Also ihr wart als Familie, allein, aber ihr seid immer zusammen geschleust?
Ja, wir sind verschiedene Kanäle gefahren.
Dann okay. Aber ihr habt euch kennengelernt, so die anderen Boote?
Dann haben wir am Ende wieder zusammen getroffen.
Also treffen wir uns heute bei Boot Nummer 3 auf dem
Nein, die sind verschiedene Kanäle gefahren, man hat sich nur am Ende dann wieder getroffen.
Aha, okay.
Und dann war es aber so, dass die, also alle fuhren rein und alle Boote sahen. Und dann kamen wir, es war praktisch wirklich, es war ein Schrotthaufen. Es war wirklich, wir haben unten hinten die Badeinsel komplett abgefahren. Vorne haben wir in das Ding so ein riesiges, wir sind 2-3 Mal volle Kiste, weil er irgendwie hat vor und zurück verwechselt und Vollgas und nicht Vollgas in der Schleuse, dong, 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 wie so eine Billardkugel. Das Boot sah aus, das war so peinlich, dass ich, als wir das Boot zurückgegeben haben, habe ich mich auf dem Campingklo versteckt. Das war so peinlich und musste sich irgendwas auch. Ja, das ging alles nicht und so. Es war furchtbar. Wir konnten es nicht beherrschen.
Musstet ihr was bezahlen?
Nein, es ist zum Glück sicher ausgeschlossen.
Voll Gas genommen.
Das war peinlich. Naja, aber es war sehr toll. Goethe Kanal, kannst du empfehlen.
Aber gut, dass ihr nicht untergegangen seid. Tragödie Sizilien, innerhalb von 12 Sekunden Boot gesunken. Also,
das kann schon alles. Das gar nicht verstehen.
Kann man überhaupt nicht verstehen, dass sowas passieren kann.
Krass. Ja, also jetzt der neuseeländische Chardonnay. Ist Neuseeland für seine Chardonnays bekannt?
Nein, Neuseeland ist für seine Sauvignons bekannt, aber die machen sehr, sehr gute Chardonnays auch und sehr gute Pinot Noirs.
Hm. Ah, okay.
Dafür sind die eigentlich bekannt, für diese 3 Rebsorten. Und der Wein wächst in Marlborough und das ist die bekannteste Region, nicht nur weil Cloudy Bay herkommt, sondern weil dieser...
Warst du mal da?
Ich war schon da, ja. Marlborough ist quasi im nördlichsten Zipfel der Südinsel und man muss eben auch sagen, dass Marlborough und die Region Marlborough 80% des neuseeländischen Weinbaus ausmacht. Mhm. Na, da gibt es Martinborough, das ist im Süden der Nordinsel und dann gibt es noch Central Otago weiter südlich, dann gibt es Gisborne noch ganz im Westen und dann war es das eigentlich auch schon relativ schnell auserzählt. Das heißt, Marlborough kommen die meisten Sachen her. Chardonnays aus Neuseeland wie Chardonnay von Cloudy Bay haben nie diesen Erfolg wie Sauvignons auch haben, weil sie, so wie eingangs auch erwähnt, diese klassische DNA, wofür steht das, eigentlich nicht liefern können. Und deswegen bin ich jetzt ganz gespannt. Wir trinken den LV Chardonnay Marlborough LV bei Louis Vavasour. Wer auch immer der Louis ist, das weiß ich gar nicht. Aber das ist sein Wein. Einen besonders expressiven Vertreter der beliebten Rebsorte.
Und da
lese ich euch vor, was kommt in der Nase.
Nein. Ich bewurte es zusammen, weil dann ist es wieder... Und das ist der erste, der so riecht, wie ich gedacht habe, wie alle riechen und fast sogar übertrieben. Wie? Auch übertrieben nach Holz schmeckt, finde ich. Also fast schon so honigartig.
Die Nase erinnert an warmes Buttertoast mit etwas Honig. Erster Satz steht hier.
Ja. Deshalb ist es gut, dass ich es erst gesagt habe und es dann vorgelesen hast, genau.
Dahinter verbergen sich frische Nuancen von Limette und Honigmelone. Am Gaumen zeigt sich der Neuseeländer seidig, elegant, komplex und mit cremiger Opulenz. Note von gelbem Steinobst, Rauchnuancen und feine würzige Töne wirken im Abgang lange nach.
Aber ich finde extrem Honig.
Also in der Nase hast du, finde ich, auch so ein bisschen, wer hat das echte oder so? Also so ein bisschen Karamell. Auch, ja. Also so helles Karamell. Aber so eine Süße auch, ne?
Aber es ist halt eine ganz andere Chardonnay als die ersten beiden, als die ersten 3. Es ist 0,0 vergleichbar. Und so hatte ich es erwartet. Und ich glaube, das ist jetzt so ein Chardonnay, wo du sagst, das ist was für Liebhaber, für. Das ist nicht everybody. Ja, ich sag, du bist ja ein Liebhaber.
Ah, ja.
Aber es ist ja nicht für everybody's, ist nicht everybody's Darling.
Das ist schon,
findest du?
Nee. Aber also allein wegen dieser Süße, irgendwie ist er doch sehr schmeichelnd.
Also das ist auf jeden Fall so ein klassischer neue Weltstil Chardonnay, wie man das vermeintlich gelernt hat vor 20, 30 Jahren, wie diese Weine quasi zu uns hergekommen sind, hat man gesagt so, ich suche dieses cremige, dieses nussige, dieses seidige, dieses wenig Säure, das ist der Jahrgang 22 auch, das ist ja quasi nochmal älter, weil in Neuseeland haben die ja 24 schon geerntet vom halben Jahr, die ersten Weine sind auch schon hier auf dem Markt. Okay. Und deswegen ist das, du hast auch am Gaumen bleiben diese Röstaromen, ne? Wie heißt denn das andere, Schokoladenkaramell-Kaugbonbon, dieses
Brauner. Ja, ich weiß, was du meinst. Nee, brauner Bär hätte ich mal gesagt. Ich weiß, was du meinst.
Dickmann.
Gibt's die noch? Gibt's das noch?
Ach so, das, warte mal. Ja, warte mal. Scheiße, wie heißen die noch?
Hatte ich heute in der Früh an der Rezeption von, da war so eine Packung, eine Glasschale und da habe ich mir genauso eins genommen, so ein Toffee.
Was für eine Rezeption? Was?
Stork-Schokoladenriesen.
Genau, ja.
Stork-Schokoladenriesen.
Ja, genau, ja.
Ah, oh, das wäre herrlich.
Boah.
das Büro von meinem Partner ist im Haus im vierten Stock von der Reederei und da haben wir heute ein paar Lampen für den Umbau, weil sie unten noch nicht an die Wand gebracht werden konnten. Und da ist so eine Rezeption und da war diese Schale.
Ja. Stark. Da haben die Stockschokoladenriesen in der Schale.
Nur einen habe ich da gesehen, ganz rechts, und den habe ich rausgefischt.
Und der kostet jetzt aber gleich, ist ja gleich 40 Euro ausgekostet.
Ja, ganz 40. 39,90.
Boah. Uhu, ja, gut, hat auch einen weiten Weg hinter sich, ne, muss man dazu sagen.
Und ist natürlich, ja, aber ist, glaube ich, schon, wahrscheinlich wird man sich an den als erstes am ehesten erinnern, vom Geschmack her. Aber meinst trotzdem, die Kombi ist genial. Also das mal ausprobieren und dahinter seine Gedanken zu Chardonnay neu zu ordnen, finde ich.
Also ich mag solche Weine auch. Mhm. Also als ich in Amerika gekommen bin, habe ich diese ersten Weine probiert und dachte so, Gott, das wird mich jetzt fertig machen. Also das, wenn ich jetzt nur noch das Zeug saufen muss, nervt mich total. Und je länger ich dort war und irgendwann sagt, klar, wenn du 90% das probierst, dann gewöhnst du dich auch komplett dran und da gibt es auch große Unterschiede und auch das könnte viel fetter oder wäre vor 15 Jahren viel fetter gewesen, als es heute ist. Aber ich finde, der Wein hat schon eine gute Struktur und der Wein hat auch eine Kraft und eine Salzigkeit und eine Spannung, aber er hat eben eine Opulenz und eine Kraft und eine Cremigkeit, die ihn schon unterscheidet. Aber er ist, also macht die Augen zu, wo kommt er her? Kann aus Argentinien kommen, kann aus Chile kommen, kann aus der Pfalz kommen, kann irgendwo herkommen. Und das ist eben, das ist gar nicht schlimm, aber die Suche eigentlich oder mit dem, was wir uns beschäftigen, ist eher wirklich, dass Weine mehr nach der Herkunft schmecken sollen. Dass also ja Winzer hierzulande ja das komplett klein parzellieren und sagen, innerhalb meiner Top-Lage habe ich nochmal 17 Rebzeilen und die mache ich nochmal separat, weil die nochmal, und hier schmeckt das nach einem relativen, ohne eigener DNA, nach einem ziemlich anonymisierten Wein. Aber ich finde den Wein nicht schlecht.
Nein, das
ist
gut.
Ich mag diese Art von Wein, mag ich auch, echt.
Und ich liebe das, wenn wir vier Flaschen haben, wo man sagt, alles hat jeder was Gutes für sich. Es ist nicht so einer dabei, wo du denkst, oh ja, nee, das ist echt gut.
Und da kannst du eine Pasta mit Pilzen und Sahne und opulent oder ein geschnetzeltes und so. Und der Wein wird das immer gut mithalten können, weil der die Kraft hat.
Auch mit
Spitzkohl. Hat aber weniger
natürlich.
Spitzkohl geht auch. Spitzkohl, ja.
Und ich finde, da hat er eben sehr richtig jetzt das ausgesucht, weil ich finde auch, dass du den Talana vorher machen musst, obwohl er mehr Alkohol hat als der, weil der trotzdem kräftiger wirkt jetzt.
Ja, den, ich finde, den musst du schon als letzten trainieren. Die letzten musst du als letzten trainieren. Ich glaube, wenn du jetzt nochmal, du kannst mal den Probeschluck dagegen machen, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie dir dann der erste schmeckt. Wahrscheinlich.
Ja, mach nochmal den ersten.
Weiß ich nicht, ob das, oder ob der jetzt gerade so ein bisschen das wieder aufräumt. Ich muss auch nochmal, kann ich auch nochmal den Mund ausspülen. Bei mir tropft es immer über so ein bisschen.
Ja, meistens schmeckt das dann eher nach ziemlich wenig, wenn du davor einen Wein hattest, der wahnsinnig.
Ja, du bist ja auch noch ein bisschen warm geworden.
Ja.
Aber Michael, das war doch ein schöner Start in den Herbst. So ein bisschen. Es ist ja Herbst.
Herbst?
Ja, finde ich auch.
Es ist ja Herbst.
Es ist ja nicht. Schon.
Kann man
kalendarisch ist es Herbst auf
jeden Fall. Es ist Herbst. Kannst du schon mal sagen, wer so gästemäßig was so ansteht?
Ja, wir haben tatsächlich. Bärbel Rink demnächst zu Gast vom Söllringhofer auf
Sylt. Habt ihr das Buch gelesen?
Ich kann es dann lesen. Bis dahin lese ich es noch.
Ja? Ja. Brauchst du nicht so lange, um so ein Buch zu lesen?
Quer.
Eine der besten Sommelieren Deutschlands auf jeden Fall.
Ist sie?
Und war lange auch schon damals für Johannes King, der ja nun schon bei uns war, gearbeitet. Ja. Genau. Und wir haben Lenz Moser, einen österreichischen Winzer, der wahnsinnig umtriebig ist, wahnsinnig sprudelnd, der extra nach Hamburg kommt, um auch den Podcast mitzuerleben.
Du, und ich habe neulich einen kennengelernt. Oh, wie heißt der jetzt?
Christoph.
Nein, Christoph, auch ein Winzer aus Deutschland in Glücksburg bei so einer Segelsache. Ah, den müssen wir auch mal. Der ist ganz toller Winzer, echt toll. Also der konnte ganz toller, ganz junger Kerl, 30, hat den Laden aber schon komplett übernommen. Oh, mit K irgendwas. Ich krieg's raus. Ich sag's dir nächstes Mal. Jetzt war wenig.
Mit
wenig,
Namen hast du es nicht.
Wenig
so,
Information.
Irgendwas mit K.
Irgendwas mit K.
Ja, möchte ich gar nicht. Ob ich ein Weingut haben möchte, weiß ich nicht. Ich finde das toll, was die Kollegen machen, aber jede Flasche muss verkauft werden. Das ist echt, ist nicht einfach.
Du hast
schon, dann gibt's ganz viele Leute wie dich und hoffentlich jetzt nicht so viele unserer Hörer, die man kann in Maßen konsumieren, glaube ich, kann dann das Leben extrem bereichern. Komplett zu verzichten.
Nein, das ist
komplett
falsch.
Nicht das zu machen, komplett nicht.
Nein.
Kann man alles machen, aber diese Extreme, ich behalte da nicht so viel davon.
Eine Zeit lang. Es ist alles, also du hast immer gesagt, es hat alles seine Zeit.
Ja. Aber also jetzt eigentlich diese Weine zu verkosten, oder dass ich sie jetzt trinke, glaube ich, ist spannend. Mit dem Essen zu probieren oder die Weine mit unterschiedlichen Essen zu probieren, zu sagen, was passt mir eigentlich am besten und in welchem Glas schmeckt mir das? Eigentlich müsste es ein klassisches Burgunderglas, das wirklich, also gerade der letzte Wein mit dem Holz, das ist dann, in so einem Glas ist es eher schwierig. Aber wenn du ein richtiges Burgunderglas hast oder ein, zum Beispiel, gibt es nicht nur von Riedl, aber von Riedl haben wir ja schon mal gehabt, dieses New Oak Chardonnay-Glas. Das nimmt das Holz komplett raus. Und du denkst dann so, Alter, wo ist das Holz hin?
Aber
und
da rein, beim letzten meinst du jetzt
nicht. Ja, naja, wenn du das nicht, bei der anderen brauchst du nicht, aber wenn du es nicht so magst, dann ist das mega mit dem Glas. Aber dann frage ich mich, wieso kaufe ich einen Wein mit viel Holz, wenn ich es eigentlich nicht mag und dafür ein extra Glas kaufe für 20 Euro, dass das Holz rausnimmt, dann kaufe ich einfach kein Wein mit dem Holz.
Aber nochmal muss man auch sagen jetzt, für all die Chardonnays, die den wegen des Holzes nicht mögen, haben sie eh lange keine Chardonnays getrunken, haben wir gelernt. Und hier haben sie das Problem nicht, weil hier
ist eigentlich nur der Letzte. Genau, der Letzte, der deutlich mehr Holz hat. Und ich fand es auch ganz gut, die Weine zusammengerechnet kosten auf sie 172 und das Paket kostet nur 84,90. Wow. Das finde ich ist ein Schnapper.
Nicht schlecht.
Ja. Ihr Lieben, das war doch
nicht schlecht. Und wie war es jetzt ohne Gast?
Ich mag das gern.
War okay, ich bin ein bisschen müde, ehrlich gesagt. Aber
das macht ja nichts. Du hast ja auch viel gearbeitet. Es liegt ja an anderen Projekten, die du gerade betreust. Aber die auch dem Ende sich entgegen.
Absolut.
Dem großen Höhepunkt morgen. Axel hat nämlich eine große Dokumentation, eine tolle Dokumentation über einen Hamburger Fußballverein gedreht.
Über einen Amateurverein.
Der morgen im Kino gezeigt wird. Also 3 Folgen davon, ne?
Zwei.
Ja. Und wie viele Folgen sind es insgesamt?
6.
7.
Und die nicht ins Kino gehen nach Hamburg, wo können die das schauen? Kann jedermann das schauen?
abendblatt.de/Wolfsrudel.
So heißt das? Hast du dir den Namen ausgedacht?
Ja. Nee, der hat sich aufgedrängt quasi.
Wolf?
Und diese Mannschaft als Wolfsrudel bezeichnet.
Muss man dafür Fußballfan sein?
Dass überhaupt das nicht. Er kann nichts da sagen. Es ist großartig. Es ist mit hohen Emotionen und du bleibst dran. Es ist wie so eine, für alle, die Modern Family gucken. Es ist wie Modern Family.
Aber lass uns noch mal kurz drüber sprechen. Du hast so oft dein Buch promotet hier im Podcast. Ich finde, dann kann
alles. Es hat aber nichts genutzt. Es hat ja keiner gelesen von euch.
Ich habe es gelesen.
Stimmt, du hast es gelesen.
Und viele unserer Hörer haben es auch gelesen.
Das ist echt gut.
Also, siehst du, es ist jetzt schon das dritte. Es ist auch gerade erschienen. Der dritte Band ist erschienen.
Und ich habe gehört, im zweiten werde ich erwähnt.
Und ich will euch eins sagen, ich weiß nicht in welchem, ich habe euch jetzt sogar in der Danksagung drin.
Wow.
Euch beide. Und du bist du tauchst fast immer jedes Mal jetzt auf.
Ja. Das für
Axel, der verrückte Videoredakteur.
Ja, genau. Ja.
Der Verrückte ist ja auch nicht so nett.
Nee, das ist
das charmant gemeint?
Nein, verrückt im Sinne von kreativ verrückt. Jetzt erzähl noch mal vom
Wolfsrudel.
Von der Doku.
Wolfsrudel. Ja, ich bin nur ein Teil dieses Projektteams, ne? Das mit Alexander Laux und so.
Du bist der Regisseur.
Erstmal hast du eine Bescheidenheit, die nicht jeder von uns hat. Erst muss man erstmal sagen, wenn du sagst, ich bin Teil des Teams und nicht, das ist mein Film, bin der Geist.
Das ist nicht mein Film. Also, könnte ich gar nicht allein machen. Wir sind also ein Team von mehreren Leuten, also vor allem 3 Leute oder vielleicht also 4 Leute vielleicht, die das zusammen gemacht haben und ich bin halt einer davon. Und das sind 7 Teile und die Idee ist, dass.
Wie lange immer ungefähr? 20?
Nee, so 40 etwa.
Okay, cool.
Eigentlich ist es der Versuch, also es ist Netflix für Arme, sage ich immer. Also es ist der Versuch, so dieses Netflix-Serienformat, also Inside BVB oder, ne, also, oder Sunderland Till I Die wäre so eine Vorlage oder All or Nothing.
Gab es konkret etwas, was ihr gesagt habt, so soll es sein? Also gab es schon eine
ja, Doku? Ich habe mir dann daraufhin, als Alex das vorgeschlagen hatte, das zu machen, habe ich mir dann Sunderland Till I Die angeguckt, weil das so als
von FC Sunderland.
Ja, genau.
Ja,
weil das so als eine besonders gute Doku gilt in dem Bereich. Und die ist auch wahnsinnig fett produziert. Also die hat das 40-fache von unserem Projekt gekostet, mit Sicherheit. Aber das war so dann so die Vorlage, was wir uns angeguckt haben. Und wir wollten sozusagen dieses Format irgendwie runterbrechen auf ein regionales Umfeld, um zu gucken, ob wir sozusagen das nutzbar machen können als regionales Medium, als regionale Zeitung. Und das haben wir eben gemacht, aber dann eben sehr viel günstiger produziert, indem wir eben selbst losgegangen sind, jetzt nicht irgendeine Produktionsfirma oder sowas eingekauft haben, die uns das macht und haben das ausprobiert.
Also ihr wart beim Training, ihr wart beim Spiel, ihr habt mit...
Alles,
okay.
Genau. Und wie habt ihr den Verein gefunden, den ihr begleitet? Könnte man sich bewerben? Oder?
Nein. Das hat Alex ausgesucht. Der Verein hat das Besondere, diese haben in der Landesliga gespielt.
Wie heißt der Verein?
ETV, also Eimsbüttler Hurenverband.
Okay.
In der Landesliga gespielt, vor 2 Jahren noch. Und dann sind die aufgestiegen in die Oberliga. und sind dann durchmarschiert und konnten dann also aufsteigen direkt in die Regionalliga. Hat, glaube ich, noch keinen Hamburger Fußballverein vorher geschafft. Und viele Vereine machen das auch nicht, weil das einfach ein totaler Wahnsinn ist.
Sehr teuer ist.
Ne? Ja, genau. Es ist super teuer und es ist erwartbar, dass du da nicht viel holen wirst. Und man kriegt halt nur auf die Fresse. Und also es ist ein wahnsinniger Aufriss. Und der Verein hat es aber gemacht. Und wir haben ihn in der Saison begleitet und geguckt, was das mit den Leuten
ist. Du bist herzlich eingeladen morgen Abend, 18.30 Uhr im Cinemax. Kommst du hin? Gucken wir uns beide die ersten beiden Folgen an. Du kannst natürlich nicht.
Weil ich morgen um 10 Uhr nach Florenz fliege.
Aber was machst du in Florenz?
Ich bin im Bulgari.
Oh. Wie kommt das?
Ja, ich habe eine Einladung von Onne Leier und fliege ins Bulgari. Und da gibt es ein Dinner in der Zypressenallee in Bulgari, die sehr bekannt ist. Mhm. Da wird eine lange Tafel aufgebaut und da bin ich einer der Gäste. Die wird dann gesperrt an dem Abend und da sitzen ein paar hundert Leute, Sommeliers, Weinmenschen aus der ganzen Welt. Und das ist ja ein Privileg, das gibt es ja seit 3 Jahren. Da gibt es spektakuläre Leute, die bei mir auf Instagram sind, werden auch ein bisschen was sehen auch. Und also es ist eine große Ehre, dass ich da dabei sein darf. Wow. Und ich bin Ende September eingeladen zu Chateau Petrus.
Oh, wuhuhu.
Da kenne ich auch, viele.
Was sind da für Leute? Also so zum Beispiel?
Weiß ich nicht.
Ich meine, also auf wen freust du dich? Also mit wem rechnest du? Also
das weiß ich nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich meine, also das wird. Ich bin von.
Das erzähl dir jetzt. Also ich muss los. Ja, ich hätte gern vorher darüber gesprochen, aber das können wir ja beim nächsten Mal. Dann erzählst du aus deinem Bulgari und wir erzählen.
Ich habe vorgeschlagen. Ich habe gefragt, ob ich 2 Begleitungen mitnehmen kann, und die haben auch gesagt, klar, und komm auch 2 mit.
Aufs Leben.
Aufs Leben.
Ja, doch ein lustiger Witz.
Ja, danke dir. Ja, besser als der Klinkknopf.
Also, ich muss.